Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft. DRS 2.
Heute mit diesem Menü. Stimmungsbarometer Internet. Soziologen messen der vernetzten Weltbevölkerung den Puls. Neue Wege für die Sozialwissenschaften. Konsumbeschränkung. 20% der Weltbevölkerung konsumiert heute 80% der vorhandenen Ressourcen. Ungerecht, sagt Friedensnobelpreisträger Mohan Munasinghe. Ein Gespräch. Und ein Konsum der etwas anderen Art, wie Moonboots, Raumanzug und Weltraumglocke unsere Modetrends beeinflusst haben. Dies die Themen der heutigen Sendung. Es begleitet Sie Christian Heuss. Bewegen Sie sich auch regelmäßig auf Facebook oder verschicken Meldungen über Twitter, hinterlassen kurze Meldungen darüber, was Sie gerade so machen und in welcher Stimmung Sie sich befinden? Nun, Sie sind nicht alleine. Gegen 100 Millionen Mitglieder hat Twitter bereits. 800 Millionen Menschen nutzen regelmäßig Facebook. Die sozialen Netzwerke breiten sich rasant aus. Ein gefundenes Fressen für Sozialwissenschaftler, denn anstatt mühselig freiwillige Versuchspersonen mit Fragebögen zu belästigen, durchforsten die modernen Soziologen einfach die Daten, die alle so freimütig ins Internet preisgeben. Eine halbe Milliarde Twitter-Meldungen analysierte eine gerade im Fachmagazin Science erschienene Studie, die auf großes Echo gestoßen ist diese Woche. Ebenfalls diese Woche veröffentlichten aber andere Forscherinnen bereits eine Warnung. Twitter und Co. als Spielplatz für die Wissenschaft habe durchaus auch seine Tücken. Pascal Bieber berichtet.
Wie verändert sich die Laune von Menschen im Verlaufe des Tages, der Woche, des Jahres? Das war die Forschungsfrage von Scott Gold, Soziologe an der Cornell University in den USA. Resultat? Gleich nach dem Aufwachen sind die Menschen recht gut gelaunt. Dann verfliegt die gute Laune mehr und mehr und erreicht erst wieder kurz vor dem Ins-Bett-Gehen einen Höhepunkt. Am Wochenende sind die Menschen grundsätzlich besserer Laune. Und wenn die Tage länger werden, hebt das die Stimmung. Aufs Gemüt drückt's hingegen, wenn die Tage kürzer werden. Wie jetzt, im Herbst. Diese Resultate mögen nicht sonderlich überraschend sein. Aber wie findet man so etwas überhaupt heraus? Das ist die eigentlich interessante Frage an Scott Goldes Studie. Man kann ja kaum Tausende von Menschen über ein Jahr lang täglich ein Forschungstagebuch schreiben lassen. Und auch wenn, wie könnte man sicherstellen, dass sie auch wirklich ehrlich angeben, wie sie sich fühlen? Die Antwort von Scott Golde ist Twitter. Twitter ist eine Kommunikationsplattform im Internet, wo Menschen Kurzmeldungen in 140 Zeichen schreiben, ähnlich wie eine SMS, allerdings meist öffentlich einsehbar. Eine ganze halbe Milliarde solcher Twitter-Meldungen, sogenannte Tweets von mehr als 2 Millionen Twitterern aus über 80 Ländern, hat Scott Golder nun mit einem Computerprogramm auf positive und negative Wörter abgesucht. Und so quasi den Puls der Menschen im Internet genommen. Das Internet ist denn auch ein wahres Paradies für Forscher. Eine Spielwiese mit einem Überfluss an Daten, die nur auf ihre Auswertung warten. Und Social-Media-Daten wie Twitter-Meldungen lösen 2 Probleme, denen die Sozialwissenschaften sonst oft ausgeliefert sind. Kleine Stichproben und vor allem selektive Stichproben. Viele Studien werden mit Studierenden gemacht, einfach weil diese an der Universität ohne viel Aufwand zu rekrutieren sind.
A lot of studies are done using college undergraduates simply because they're a very accessible population if you're conducting research at a university.
Doch Studierende sind natürlich alles andere als repräsentativ für die gesamte Menschheit. Da liefert Twitter schon ein viel bunteres Bild. Allerdings, auch Benutzer von Twitter seien nicht wirklich repräsentativ für die gesamte Menschheit, warnt Kate Crawford von der University of New South Wales in Australien in einem Artikel, der ebenfalls diese Woche erschienen ist.
Actually, these studies don't track a whole nation or even less the whole world. They're really just tracking Twitter users, and even in that subset, they're really only tracking the Twitter users who are actively posting messages.
Nur ein kleiner Teil der Menschheit benutze Twitter. Ein noch viel kleinerer Teil schreibe auch aktiv Meldungen. Das gibt auch Scott Gold zu. Und Twitterer seien tendenziell jünger, besser ausgebildet und wohlhabender als der Durchschnitt.
We know that the Twitter population is different from the population as a whole in some very specific ways. For example, we know that Twitter users tend to be somewhat younger, somewhat higher educated, and somewhat more affluent than the population as a whole.
Also kann man von Meldungen auf Twitter mitnichten ohne weiteres auf die ganze Menschheit schließen. Auch große Datenmengen aus dem Internet müssen folglich sorgfältig interpretiert und in einen Kontext gestellt werden, sagt Kate Crawford. Die Daten seien nicht zwingend objektiver als Fragebogendaten oder aufwendige Interviews mit einigen wenigen ausgewählten Personen.
Well, it's not necessarily more objective and neither is it necessarily more accurate. There are a lot of reasons why people might be using mood words in their Twitter messages. Is somebody using that word ironically? Are they using it seriously? So you can start to see that methodologically there are a lot of questions.
Es können eine Menge Gründe geben, warum Menschen positive oder negative Wörter auf Twitter benutzen. Was beispielsweise, wenn sie ein positives Wort ironisch oder gar sarkastisch benutzen? Zählt der Computer das dann zur guten Laune? Neben solchen methodischen Schwierigkeiten sieht Kate Crawford auch ethische Probleme. Denn anders als in herkömmlichen Untersuchungen werden die Twitterer ja weder gefragt, ob sie einverstanden sind, noch überhaupt informiert, dass ihre Daten für Forschungszwecke benutzt werden. Auch Scott Golder sieht gewisse ethische Probleme und auch er will herkömmliche Methoden der Sozialwissenschaften weiter pflegen.
I think the ability to observe society at grand scale is just too powerful of a technique to not have it in our social scientific toolbox.
Doch die Analyse von Twitter und Co. sei einfach zu vielversprechend, um nicht in die sozialwissenschaftliche Werkzeugkiste aufgenommen zu werden.
Pascal Bieber. Einen Link zu rund 100 weiteren sozialwissenschaftlichen Studien, die mit Twitter gemacht wurden, finden Sie auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Millennium Development Goals, so heißen die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, um die Armut auf dieser Welt zu besiegen. Sie richten sich in erster Linie an die Entwicklungsländer. Beispielsweise soll sich die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, halbieren, die Sterblichkeit von Kleinkindern um 2/3 sinken oder Frauen und Männer überall gleiche Rechte eingeräumt werden. Insgesamt 8 Ziele sollen die Entwicklungsländer bis 2015 erreichen. Diese Ziele sind gut und recht, sagt der renommierte sri lankische Entwicklungsspezialist und Nobelpreisträger Mohan Munasinghe. Aber sie genügten nicht. Auch die reichen Länder mit ihrer Konsumgesellschaft müssten ihren Beitrag zu einer gerechten Welt leisten. Er schlägt daher als Ergänzung die Millenniums-Konsumziele vor. Thomas Häusler hat mit Mohan Munasinghe darüber gesprochen.
Mohan Munasinghe ist ein Veteran der Entwicklungspolitik. Schon beim großen Erdgipfel der UNO in Rio im Jahr 1992 war er beteiligt. Heute leitet er ein Forschungsinstitut in Sri Lanka und ist Professor in Manchester. Die Idee, die Entwicklungsziele für Arme mit Konsumzielen für Reiche zu ergänzen, hege er schon länger. Aber nun sei die Zeit reif dafür.
The global system is under increasing risk of breaking down.
Wir erleben viele Krisen gleichzeitig. Die Finanzkrise, hartnäckige Armut, verschiedenste Knappheiten. Energie, Wasser, Nahrung und dazu noch Umweltprobleme wie der Klimawandel. Und all diese Krisen verschlimmern sich gegenseitig.
Der Politik fehle der Wille, gegen die Multikrise etwas zu unternehmen. Mit einer Ausnahme.
The world's leaders found $5 trillion.
In nur 6 Monaten hätten die reichen Länder 5.000 Milliarden Dollar aufgeworfen, um die Banken in Not zu retten. Für die 2 Milliarden Armen auf der Welt gäbe es pro Jahr nur einen 1/50 dieser Summe. Aber nicht nur das Geld sei begrenzt auf der Erde, sondern fast alle Ressourcen wie Wasser oder Rohstoffe, und die würden überwiegend von den Reichen ausgebeutet.
More than 80% of that consumption is done by the top 20% of the world's rich.
Das reichste Fünftel der Erdenbürger konsumiere 80% der Ressourcen. Die Reichen verdrängten also die Armen, und darum sei er auf die Idee der Konsumziele gekommen. Konkret schlägt Munasinghe Ziele für den Verbrauch von Energie, Wasser und Land vor, sowie für die Produktion von Abfällen und Treibhausgasen. Bestimmt werden die Ziele von der Kapazität der Erde. Experten müssen also zum Beispiel berechnen, wie viel Wasser pro Erdenbürger verfügbar ist, und so viel bekommt jeder zugestanden. Oder wie viel zusätzliche Treibhausgase die Erdatmosphäre noch pro Kopf verträgt. Wir Schweizer müssten demnach unseren Treibhausgasausstoß um etwa 80% verringern. Allerdings versteht Munasinghe die Ziele nicht als hartes Gesetz, sondern als Vorsatz. Er will die Millenniumskonsumziele im Jahr 2012 auf dem nächsten großen UN-Erdgipfel offiziell vorschlagen. Doch Mohan Munasinghe ist Realist genug, um zu wissen, dass sich die Regierungen viel, viel Zeit lassen werden mit ihrer Entscheidung.
But the responses we are getting from the bottom up
is... Aber von der Basis bekommen wir starke Unterstützung. Viele Unternehmen, Städte und Organisationen schreiben uns, dass sie nicht auf ihre Regierungen warten wollen, sondern dass sie von sich aus konkrete Konsumziele beschließen würden.
Die Konsumziele wirkten wie ein Schirm, unter dem sich die zahlreichen Nachhaltigkeitsinitiativen zusammenfinden und entwickeln könnten.
Wir vermitteln zum Beispiel eine Koalition zwischen Unternehmen, die umweltfreundliche Produkte herstellen, und Konsumenten, die solche kaufen möchten. Bisher waren diese beiden Gruppen getrennt. Viele Hersteller, die über ökologische Produkte nachdachten, befürchteten, dass niemand diese auch kaufen würde. Und viele Konsumenten fragten sich, warum das Angebot an solchen Produkten so klein ist. Wenn nun diese Firmen und Konsumenten zusammenkommen, so wird sich ihre Denkweise in der Gesellschaft verbreiten.
Die Konsumziele könnten aber nicht nur Gruppen und Organisationen zum Handeln anregen, sondern auch jeden Einzelnen, sagt Mohan Munasinghe, zum Beispiel ihn selbst.
Seit diesem Jahr habe ich eigene Konsumziele. Ich will mit meinen Reisen kein Kohlendioxid mehr produzieren. Nun fliege ich weniger und telefoniere mehr. Und wenn ich fliegen muss, dann lasse ich dafür zu Hause in Sri Lanka einen Baum pflanzen. Damit verbinde ich die Millenniums-Konsumziele mit den Millenniums-Entwicklungszielen. Denn dieser Baum wird von einem Arbeiter gepflanzt, der so seine Kinder zur Schule schicken kann.
Eine weitere Stärke seiner Idee sieht Mohan Munasinghe darin, dass sie den Graben zwischen den armen und reichen Ländern überwinden hilft. Ein Graben, der in der letzten Zeit sogar eher noch tiefer geworden ist. Zum Beispiel in der Klimafrage, weil die reichen Länder kaum Maßnahmen ergreifen wollen und die armen Länder am meisten unter der Erderwärmung leiden werden. Die Konsumziele aber adressieren nicht nur die Reichen im Norden, sondern alle Reichen, also auch jene wachsende Zahl in Indien, Brasilien oder China, die mittlerweile so viel konsumieren wie wir. Bis aber alle Reichen im Süden und Norden tatsächlich handeln und ihren Konsum reduzieren, dafür braucht es Zeit, gibt Mohan Munasinghe zu. Aber das Momentum sei auf seiner Seite, denn wer möglichst bald lerne, auf kleinerem Fuß zu leben, dem werde es in der ressourcenknappen Zukunft besser gehen. Diese Weisheit werde schließlich wieder von unten, von der Gesellschaft nach oben, zu den Regierungen dringen. Dieser Zirkelschluss gefalle ihm.
We can say governments are bad, but that's not good enough. We in civil society and business have to show them the right way, and we are going to do it.
Nur über die untätigen Regierungen zu stänkern, das sei zu wenig, findet Mohan Munasinghe. Man müsse ihnen viel mehr zeigen, wo es lang geht.
Mit eigenem Vorbild voran, das die Aufforderung von Mohan Munasinghe im Gespräch mit Thomas Häusler. Übrigens, bei uns im Internet finden Sie den Link zu den Millenniums-Konsumzielen, dies unter wissenschaft.drs.ch. Bei uns geht's gleich weiter mit Moonboots, Overalls und Weltraumpurzelbäumen. Zuerst aber zu den aktuellen Meldungen dieser Woche aus der Welt der Forschung mit Anita von Mont. Anita von Mont, nächste Woche stehen ja wieder die Nobelpreise an, ein wichtiges Ereignis für Forschende dieser Welt. Weniger ernst gemeint die sogenannten Ig-Nobelpreise, die am Donnerstagabend in Boston verliehen wurde. Was für Forschungen werden denn da ausgezeichnet, Anita von Mont?
Viele skurrile Arbeiten werden ausgezeichnet oder wurden ausgezeichnet. Arbeiten, die zum Lachen anregen, die aber auch neugierig machen auf all das Denkbare und Undenkbare, das in dieser Welt erforscht wird. Das ist genau der Zweck dieses spaßigen Alternativ-Nobelpreises. Erhalten haben den Preis diesmal zum Beispiel eine Gruppe von Chemikern aus Japan. Sie haben den Duft von Wasabi untersucht, also von dem scharfen, grünlichen Meerrettich, den wir aus der japanischen Küche kennen. Sie haben berechnet, wie konzentriert Wasabi sein muss, damit der Wasabi-Geruch schlafende Leute aufweckt. Und sie haben ein ganzes Wasabi-Alarmsystem konstruiert, das Leute beim Ausbruch eines Feuers aus dem Schlaf wecken soll.
Da fragt sich nur, ob das Alarmsystem auch bei uns in Europa wirken würde oder nur in Japan. Viele Kategorien gibt es an diesen Ig-Nobel-Preisen, Physiologie, Psychologie, Biologie, aber auch Medizin. Was gab es da intelligent Lustiges zu berichten gestern?
Ja, den Medizin-Ig-Nobel-Preis hat ein Forscher aus Rhode Island in den USA gewonnen. Er hat untersucht, wie der Drang zu urinieren die menschliche Entscheidungsfähigkeit beeinflusst. Er hat herausgefunden, je voller die Blase wird, desto schwächer ist unsere Aufmerksamkeit und auch unsere Gedächtnisleistung. Also wer intensiv forscht, sollte regelmäßig auf die Toilette gehen, so das Fazit.
Soweit also diese Ig-Nobel-Preise zum Schmunzeln. Wieder ernster geht es in Ihrer nächsten Meldung zu und her.
Genau, und ernst ist diese Meldung vor allem für Teenager. Die stehen ja bekanntlich nicht so gern früh auf, die meisten. Und jetzt zeigt leider eine Befragung aus Australien von über 2000 Teenagern, dass Frühaufstehen sinnvoll wäre für ihre Gesundheit. Frühaufstehen und zu Bett gehen hält nämlich schlank. Jene Jugendlichen, die tendenziell später aufstehen und zu Bett gehen, so 1 bis 1,5 Stunden später als die anderen, jene Jugendlichen neigen deutlich mehr zu Übergewicht. Und zwar vor allem deswegen, weil der späte Abend besonders ausgeprägt zum Herumsitzen verlockt, offenbar. Sie sitzen spätabends fast 3-mal so lang vor dem Computer und vor dem Fernsehen.
Und zum Schluss geht's um Düfte, ganz spezielle Düfte, betörende Düfte, zumindest für Fruchtfliegen. Anita Vornwand.
Genau, das sind Düfte von Früchten, die ziehen die Fruchtfliegen an, sagt ja der Name schon. Schon länger weiß man, dass Fruchtfliegen gern Früchte fressen. Das kann man auch in der eigenen Küche beobachten, wenn sie zu Dutzenden in der Früchteschale sitzen. Sie legen leider auch ihre Eier in diese Früchte ab. Und nun zeigen Forscher der Universität Lausanne, dass Früchte diese Fliegen mit ihrem Duft überhaupt erst dazu bringen, dass sie sich paaren und vermehren. Früchte senden nämlich bestimmte Duftstoffe aus, die riechen süß und honigartig. Und erst wenn diese Duftstoffe in der Luft sind, reagieren die Fliegenmännchen auf die Weibchen. Die Weibchen, die verströmen nämlich auch Duftstoffe, sogenannte Pheromone. Die geben Auskunft über ihre Paarungsbereitschaft. Doch eben erst, wenn der Früchteduft in der Luft ist, kommen die Duftinformationen der Weibchen bei den Männchen an.
Immer wieder erstaunlich, was es aus diesen Forschungslabors zu berichten gibt. Herzlichen Dank, Anita Vornwand. Vor 50 Jahren begann die Ära der bemannten Raumfahrt. Menschen wagten Erdumrundungen, Weltraumspaziergänge und Mondlandungen. Sie winkten in Weltraumkameras, machten Purzelbäume im Zeitlupentempo und hüpften über außerirdischen Boden. Die 60er Jahre sind ohne diese Bilder nicht zu denken. Die Coolness der ersten Astronauten machte den Erdlingen ebenso Eindruck wie ihr Look. Bald schon stapften menschliche Wesen in Moonboots und modischen Overalls über unseren Planeten, wurden die Kleider heller und enger, eroberten Metall und Plastik den Laufsteg. Der Astronautenlook war geboren. Katharina Boxler über ein Kapitel Technik und Modegeschichte der etwas anderen Art.
Sie schweben durch den Raum, ausgerüstet mit weißen Stiefeln und silbernen Handschuhen, mit Helm, Visier oder riesigen Spiegelbrillen. Sie bewegen sich langsam, tragen wenig und zeigen viel, vor allem Bein. Die Models in den Modezeitschriften der 60er Jahre, die die futuristischen Kreationen von André Courrèges, Paco Rabanne oder Pierre Cardin tragen.
Was die Raumfahrt als Traum auslöst, fliegen zu können, leicht sein. Und das ist ein Riesenthema für die Mode. Ich glaube, eins der ganz zentralen. Dass nämlich die Sachen noch näher an den Körper kommen, dass Unterkonstruktionen verschwinden, das ist, glaube ich, extrem wichtig. Also das Leichtwerden der Mode, im wahrsten Sinne des Wortes, wird immer wichtiger, dass es fließend und leicht wird.
Bettina Köhler, Kulturhistorikerin am Institut für Modedesign der Fachhochschule Nordwestschweiz, spricht von einer neuen Leichtigkeit. Modeschöpfer wie Courrèges, Rabanne und Cardin revolutionieren in den 60er Jahren mit ihren exzentrischen Kollektionen die Modewelt. Keine steifen Korsetts mehr, keine einengende Unterwäsche, stattdessen auf den Körper geschnittene Kleider, Miniröcke und Hosen, die Frauen wieder zu Wesen mit zwei Beinen machen. Zarte, aber stiefelbewehrte Wesen, die astronautengleiche Coolness üben.
Ich glaube, dass in diesem Fall der Raumfahrtmode in Anführungszeichen diese Uniformisierung oder das Anonyme extrem wichtig ist.
Die Modeschöpfer experimentieren mit neuen Materialien, mit Metall und Plastik, mit Ösen, Schnallen und Reißverschlüssen. Silber und Weiß geben den Ton an, wie im All eben. Auch die Ästhetik der echten Astronautenanzüge wird nicht dem Zufall überlassen. Die ersten Prototypen sind noch militärgrün. Doch die dunkle Farbe gibt für die Medien zu wenig her. Um schöner und fotogener zu erscheinen, werden die amerikanischen Overalls kurzerhand mit Silberfarbe besprayt. Als Vorbild dienen Science-Fiction-Serien wie Flash Gordon. Tatsächlich schafft es der Astronautenanzug der amerikanischen Raumfahrtagentur NASA kurz darauf aufs Cover des Life Magazine, sagt Nicolas de Monchot, der eben ein Buch zum Thema Fashioning Apollo geschrieben hat. Schön sind sie, die silbernen Anzüge, doch mitnichten funktionell. Denn bei den Weltraumspaziergängen reflektieren sie das Sonnenlicht und blenden die Astronauten der Mercury-Mission derart, dass diese kaum arbeiten können. Die Männer des Gemini-Raumschiffs und aller weiteren NASA-Raumfahrtmissionen tragen daher bis heute jungfräuliches Weiß. In ihren makellosen Overalls, das Gesicht verborgen hinter verspiegelten Visieren, geben die weißen Männer vor dunklem Hintergrund die perfekten Helden.
One of the really compelling features about it, the way it ended up looking, was this gold visor that depersonalized the astronaut and gave him this almost kind of godlike Apollo gaze.
Derart entindividualisiert erscheinen die Männer, Göttern ähnlicher als den Menschen. Der Astronaut wird zur modernen mythologischen Figur.
Space age depersonalization in contemporary culture.
Die Geschichte der Astronautenanzüge beginnt hart. Versuche mit panzerartigen Monturen erweisen sich als zu starr, zu platzraubend und stoßanfällig. Schnell wird klar, dass eine weiche, leichte Alternative her muss. Fündig werden die Entwickler in der Unterwäschebranche. Für viele im Militär verhaftete Konstrukteure eine wahre Schmach, sagt Nicolas de Monchot von der Universität Berkeley.
The Apollo space, it was made by a division of what was known as the Platex Bra and Girdle Company, the International Latex Corporation.
Die internationale Latex Corporation ILC sticht die Militärindustrie mit einem synthetischen Material namens Platex aus. Platex, bisher verwendet für BHs und körperformende Hüftgürtel, wird nun in 21 Schichten jedem einzelnen Raumfahrer auf den Körper geschneidert. So werden Unterwäschenäherinnen zu Raumfahrtexpertinnen. Eine hochtechnologisierte Branche braucht ihre Expertise. Denn die Frauen beherrschen, was keine Maschine kann. Sie nähen die 21 weichen Platex-Schichten von Hand aufeinander. Unglaublich präzis. Die Abweichungen dürfen nur Bruchteile eines Millimeters betragen. Stecknadeln dürfen die Näherinnen keine verwenden, um den Stoff des Druckanzugs nicht zu perforieren. Modehandarbeit schlägt Maschinenwerk. Es ist ein Clash der Kulturen, den die Näherinnen meist für sich entscheiden. So verweigern sie sich erfolgreich den NASA-Ingenieuren, die technische Pläne als Schnittvorlagen durchsetzen wollen. Haute Couture wird am Körper gefertigt und nicht nach Plänen genäht. Auch der Wunsch der von Militär und Industrie geprägten NASA-Manager nach Seriennummern für jedes einzelne Teil des Weltraum-Overalls fällt bei den Frauen durch.
The military-industrial managers of NASA wanted each different size of each different part of the spacesuit to be given a different serial number.
Die Näherinnen arbeiten weiter mit den in der Modebranche üblichen Kategorien Small, Medium und Large, mit einer Ausnahme, erzählt Spacesuit-Experte Nicolas de Monchot von der Universität Berkeley. Nach Protesten der Astronauten dürfen die Näherinnen für das Penis- und Urinelement nur noch die Größenbezeichnung Large Extra Large und Extra Extra Large verwenden. Die futuristischen Kreationen von André Courrèges, Paco Rabanne oder Pierre Cardin sind in ihrer Exzentrik Spiegel einer verrückten Zeit. Der Kalte Krieg und das dazugehörige Space Race schlagen sich nieder in Form und Material. Die Kleider sind nicht mehr nur gewoben, gestrickt oder gehäkelt, sondern genietet, gebogen, geformt und gelötet, gegossen und geschmiedet, sagt Bettina Köhler vom Institut für Modedesign der Fachhochschule Nordwestschweiz.
Sicher sind künstliche Materialien, Plastik, Metall, extrem wichtig geworden in all ihren Variationen und Möglichkeiten der Kombination auch mit den traditionellen Materialien und dann natürlich auch mit der Verarbeitung. Also wie kann man einzelne Metallplättchen aneinander hängen, indem man sie durchstößt und dann wieder verbindet? Damit wurde enorm gespielt.
Analog zur zelebrierten Entindividualisierung der Astronauten im All erobert in den 60er Jahren ein nahezu geschlechtsloser Modeltyp wie Twiggy die irdischen Laufstege und der Trend zur Unisex-Kleidung setzt ein.
Die Frage des Unisex hängt grundsätzlich mit der Frage der Emanzipation und des Sich-Annäherns in dem Sinne, dass wir die gleichen Rechte hätten oder die gleiche Bewegungsmöglichkeit in verschiedenen Rollen zusammen.
Schlicht revolutionär ist sie, die futuristische Mode der 60er. Und damit auch Vorbote der hitzigen 68er-Unruhen und der neuen Frauenbewegung der frühen 70er Jahre. Revolten, wie sie, wenn auch im Kleinen, die Playtex-Näherinnen schon Jahre zuvor gewagt haben.
Space Look oder wie die Raumfahrt den Laufsteg eroberte. Sie hörten einen Beitrag von Katharina Boxler. Bei uns im Netz gibt es mehr zur Weltraummode der 60er und 70er Jahre. Bilder, Videos und Links finden Sie unter wissenschaft.drs.ch. So viel Neues aus der Wissenschaft für diese Woche. Den Podcast zu dieser Sendung und ergänzende Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Und uns hören Sie jeweils am Samstag um 12.40 Uhr oder am Sonntag um 19.30 Uhr hier auf DRS2. Inhaltlich verantwortlich für die heutige Sendung Patrick Tschudin. Am Mikrofon begleitete Sie Christian Heuss.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.